Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass feministische Ökonomie eine Perspektive einbringt, die Arbeit und Einkommen von Frauen in den Blick nimmt.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Heute möchte ich mit unserem Interviewgast Anja Peter über unser Wirtschaftssystem sprechen. Anja Peter ist die Co-Leiterin der Geschäftsstelle Ökonomie Feminist und Mutter von 3 Kindern. Und wie es der Name der Plattform bereits sagt, möchten wir das Wirtschaftssystem aus einer feministischen Perspektive beleuchten und eben auch darüber sprechen, weshalb eine feministische Perspektive benötigt wird. Liebe Anja, herzlich willkommen bei Women's Guide und schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute in meiner Funktion als Geschäftsleiterin von Ökonomie Feminist bei euch sein darf und wir Zeit haben, über dieses wichtige Thema miteinander zu sprechen.
Ja, erzähl uns doch gleich mal, wer du bist, was vielleicht dein Werdegang war und wie es dann eben auch zur Gründung der Plattform Ökonomie Feminist gekommen ist. Die ist ja noch ziemlich jung.
Genau, also Ökonomie Feminist genau ist jetzt dann ein bisschen älter als ein Jahr. Wir sind anfangs März 2021 in die Öffentlichkeit gelangt mit unserem Projekt. Und ich werde gleich darüber noch etwas mehr erzählen. Zuerst zu mir. Ich heiße Anja Peter. Ich bin Historikerin. Ich habe insbesondere zu sozialstaatlichen Fragen aus einer Geschlechterperspektive gearbeitet und habe dabei die 10. AHV-Revision untersucht und bin einerseits durch das auch zum Thema der feministischen Ökonomie gelangt, weil nämlich die AHV als einzige Sozialversicherung in der Schweiz eine direkte Anerkennung der unbezahlten Arbeit innerhalb der Sozialversicherung kennt und dieser Arbeit auch einen Wert gibt, die dann direkt in die Berechnung der Renten einfließt. Das war der eine Zugang zum Thema feministische Ökonomie. Und der andere Zugang, das ist ein persönlicher, ich wurde während des Studiums Mutter und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie Erklärungsansätze brauche, was da eigentlich genau mit mir passiert. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der ich das Gefühl hatte, ja, meine Mutter, die hat für mich gekämpft. Die ist beim ersten Frauenstreik 1991 ist sie auf die Straße gegangen und war organisiert auch innerhalb der Frauenbewegung. Und ich hatte das Gefühl, ja, diese Generation der Frauen, natürlich schon ganz viele vor ihr, aber die hat für uns gekämpft und ich habe jetzt kein Problem mehr als Mädchen, als junge Frau. Ich kann werden, was ich will, ich kann Karriere machen. Und vielleicht gibt es noch ein, zwei kleine Sachen, die noch ein bisschen besser organisiert werden müssen, aber eigentlich stehen mir da alle Wege offen. Und dann wurde ich Mutter und habe gemerkt, das stimmt so nicht. Und das ist quasi der zweite Zugang, wo ich dann thematisch bei der feministischen Ökonomie gelangt bin und dann auch sehr schnell bei Mascha Madörin. Mascha Madörin ist Ökonomin, Schweizer Ökonomin, und sie hat für die Schweiz, für den deutschsprachigen Raum, aber auch für den ganzen Bereich der feministischen Ökonomie hat sie wichtige Pionierinnenarbeit geleistet. Und das ist dann wieder der Bogen zu Ökonomie Feminist, weil ihre Arbeit auch eigentlich der Ausgangspunkt ist der Gründung von Ökonomie Feminist. Und zwar hatten wir die Gelegenheit, durch eine großzügige Spende, die quasi zweckgebunden für ein Projekt zur feministischen Ökonomie zur Verfügung stand, dann eben rund um die Arbeit von Mascha Madörin Economy Feminist als Verein aufzubauen.
Ja, wunderbar. Ich glaube, Mascha Madörin ist wirklich eine Pionierin und hat unglaublich viele Vorarbeit geleistet, auf der jetzt auch die Plattform weiter aufbauen kann. Und jetzt haben wir viel über feministische Ökonomie, feministische Wirtschaft gesprochen. Vielleicht kannst du uns helfen, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Also was ist feministische Wirtschaft oder eine feministische Perspektive auf das Wirtschaftssystem einnehmen? Was heißt das genau?
Gut, also es sind zwei Dinge wichtig dabei. Einerseits gibt es nicht die feministische Ökonomie. Es gibt verschiedene Ansätze feministischer Ökonomie. Und wichtig dabei ist zu verstehen, dass das nicht ein Fach ist, das in der universitären Lehre oder an Fachhochschulen oder überhaupt an Schulen Eingang gefunden hätte, sondern dass es wirklich vorwiegend feministische Netzwerke, feministische Wissenschaftlerinnen und Frauenbewegungen gewesen sind und sind heute noch, die das Wissen zu feministischer Ökonomie schaffen und auch diskutieren und einbringen in den öffentlichen Diskurs. Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass feministische Ökonomie eine Perspektive einbringt, die Arbeit und Einkommen von Frauen in den Blick nimmt und verschiedene Fragen, die dann eben mit dieser Arbeit und Einkommen von Frauen verbunden sind. Also da geht es um sozialversicherungsrechtliche Fragen, es geht um den Bereich der Erwerbsarbeit, es geht aber auch, und das ist etwas Spezielles, weil das sonst eben in der Wirtschaftslehre gar nicht vorkommt, nämlich die unbezahlte Arbeit. Genau, es nimmt auch Arbeitsbereiche von Frauen in den Blick, das Gesundheitswesen, die Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die wir quasi in diesen großen Bereich der feministischen Ökonomie einordnen können. Jetzt, was wir machen, Economy Feminist macht, wir nehmen einen ganz spezifischen Blick ein auf Wirtschaft, also auf Volkswirtschaft, auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Also wir sagen auch immer, wir haben eine makroökonomische Perspektive, so als Grundanalyse, von der wir dann aus weitere Fragen bearbeiten.
Genau, makroökonomische Perspektive sind ja so die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, die man untersucht in der Wirtschaftstheorie. Und vielleicht eine Frage, die mir jetzt auch so in den Sinn kommt, wenn ich dir so zuhöre, wieso hat denn diese feministische Perspektive auch keinen Eingang gefunden in die Wirtschaftslehre, die eben an der Universität oder in den Schulen gelehrt wird? Wenn wir daran denken, das Gesundheitssystem, die Betreuungsarbeit, dann können wir doch von sehr relevanten Bereichen im Leben sprechen, welche Teil ja unserer Gesellschaft sind. Wieso werden die dann so ausgeklammert?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, ich möchte am Punkt beginnen, wo wir überhaupt anschauen, was in der Mainstream-Politik und Lehre überhaupt als Wirtschaft verstanden ist und was dann eben wir als Wirtschaft verstehen, und dann können wir sicher nochmals zurückkommen, weshalb dieser Teil der Wirtschaft keinen Platz hat in der Lehre. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist, wenn wir das Volumen der Arbeit in der Schweiz anschauen. Also wenn wir uns ein Bild vorstellen mit allen Arbeitsbereichen, die es gibt in der Schweiz, und Balken machen nach Aufwand, nach zeitlichem Aufwand dieser Arbeit, dann sehen wir erstens, dass in der Schweiz sehr viel mehr unbezahlte Arbeit geleistet wird als bezahlte. Also alleine die unbezahlte Arbeit ist eigentlich der größte Wirtschaftsbereich in der Schweiz. Und wenn wir zu dieser unbezahlten Arbeit dann noch bezahlte Arbeit dazunehmen im Bereich des Gesundheitswesens, des Sozialwesens, im Bereich der Bildung und Betreuung und aber auch noch im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen, also da gehört die Gastronomie dazu, da gehört Reinigung, Coiffeursalons gehören dazu. Wenn wir das dann zusammennehmen und anschauen, und das machen wir bei Economy Feminist, wir betrachten das als Wirtschaftssektor und nennen diesen eben der Sektor der Sorge- und Versorgungswirtschaft, wenn wir das betrachten, dann sehen wir, dass 70% des Arbeitsvolumens in der Schweiz in diesem Sektor geleistet wird. Also weit über die Hälfte der gesamten Arbeit in der Schweiz ist Sorge- und Versorgungsarbeit. Und der kleine Rest der Wirtschaft, das ist das, was üblicherweise eben in politischen Debatten, aber auch in der Lehre, in der Wirtschaftslehre als überhaupt als Wirtschaft betrachtet wird, die Industrie, der Bau, und dann haben wir einen relativ großen Bereich von nicht personenbezogenen Dienstleistungen, das ist Großhandel, Banken, Versicherungen. Das wird üblicherweise, auch die Landwirtschaft gehört dazu, weil die volumenmäßig eigentlich total unbedeutend ist, also nicht, dass sie generell unbedeutend ist, aber einfach bezogen auf das Arbeitsvolumen ist sie sehr klein. Also das ist das, was politisch als Wirtschaft verstanden wird und in der Lehre als Wirtschaft verstanden wird. Und der große, eben dieser Sektor der Sorge- und Versorgungsarbeit, der ist quasi inexistent, vor allem in der Lehre, aber auch im politischen Diskurs ist quasi dieser Bereich der Wirtschaft der Bereich, der ja ein bisschen ein kümmerliches Dasein hat. Ja, und was ist jetzt daran noch wichtig? Also es sind zwei Dinge, die ich vielleicht noch anknüpfend sagen möchte. In diesem Bereich der Sorge- und Versorgungswirtschaft leisten die Frauen den Hauptteil der Arbeit, bezahlt und unbezahlt. Wenn wir aus der Perspektive der Frauen, also wo sie die Frage beantworten, wo sie ihre Arbeitszeit verbringen, dann sehen wir, dass sie über 80% ihrer Arbeitszeit in diesem Sektor verbringen. Und das ist dann wiederum eben diese Verknüpfung in die Frauenbewegung hin zu feministischen Fragen, weil diese Arbeit Frauen ganz, ganz, ganz fest betrifft. Also aus der Perspektive über 80% dieser Arbeit verbringen Frauen über 80% ihrer Arbeitszeit in diesem Sektor. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, spätestens seit Ausbruch von Covid-19 haben wir alle gespürt und gelehrt und gesehen und gemerkt, es gibt einen Bereich der Arbeit, den wir nicht einfach einstellen können, auch nicht in einer Krisensituation. Öffentlich wurden diese Bereiche der Arbeit systemrelevant genannt. Wir haben das übersetzt, quasi dieses systemrelevant übersetzt, den Ausdruck, sie sind für die Grundversorgung der Bevölkerung, also es geht wirklich um Grundversorgung der Bevölkerung, sind sie wichtig und zwingend. Also ohne diese Versorgung geht es uns nicht gut. Geht es uns schlecht. Und das macht eben auch diese Arbeit aus, diese 70% der Arbeit in der Schweiz, die nicht einfach eingestellt werden kann, die wichtig ist für die Frage, wie es uns geht, wie wir versorgt sind und umsorgt sind und die dann eben schlussendlich einen ganz wichtigen Zusammenhang hat mit Lebens- und Wohlstandsfragen. Um dort wieder anzuknüpfen an auch wirtschaftstheoretische und politische Begriffe.
Und was mir jetzt auch noch auffällt, wenn du das so erklärst, diese andere 30%, die sind ja auch einer anderen Logik unterlegen. Also wenn man jetzt an die Wirtschaft denkt, man maximiert, man optimiert Abläufe, man wird schneller, man wird besser, was ja bei der Versorgungs- und Sorgewirtschaft nicht zwingend möglich ist. Also ich habe, glaube ich, auch auf eurer Plattform das Beispiel gelesen, man kann Kinder nicht schneller erziehen. Also ja, das ist einfach so vorgegeben, wie sie dann eben heranwachsen. Jetzt nur als Beispiel, da ist das Optimierungspotenzial irgendwann ausgeschöpft.
Genau, und das wiederum kommt quasi zum Punkt zurück, weshalb ist das nicht Teil der Lehre? Und das hat genau mit dem zu tun. Auf das, was heute die neoklassische Wirtschaftslehre, die an den Universitäten gelehrt wird, basiert, ist einerseits die Markttheorie, also der Austausch über einen Markt, und andererseits den Versuch zu verstehen, was ist da eigentlich passiert mit der industriellen Revolution, mit dieser spezifischen Art der Produktion, die eben erst seit der industriellen Revolution überhaupt so da ist. Das ist eine kapitalistische Produktionsweise. Und das, was, also das ist quasi eine Analyse, zu verstehen, was passiert dort. Und innerhalb dieser Analyse ist dann auch ganz klar, eben dort finden Rationalisierungsprozesse statt, dort finden Verdichtungsprozesse statt, die dazu führen, dass die Produktivität und damit auch potenziell Gewinne gesteigert werden können. Oder aber durch die Produktivitätssteigerung wurde es zum Beispiel auch möglich, Arbeitszeiten zu verkürzen oder aber auch Löhne zu erhöhen. Oder das sind alles Dinge, die verbunden sind mit dieser spezifischen Art der Produktion. Und du hast das genau richtig gesagt. Beide, weder die Markttheorie noch die Analyse der Produktion, der industriellen Güterproduktion, die taugt für diesen Bereich der Arbeit, für diese 70% der Wirtschaft. Die können nicht erklären, was dort passiert. Ja, das ist sicher ein Grund, weshalb dann eben diese Arbeit in der Wirtschaftslehre und dann in der Folge auch in der Wirtschaftspolitik überhaupt nicht vorkommt.
Umso wichtiger, dass es euch gibt jetzt, die sich diesen 70% auch annehmen. Und dann, ja, würde es mich wundernehmen, was denn die Hauptthemen der Plattform sind, mit denen ihr euch gegenwärtig auseinandersetzt. Du hast jetzt schon einige Stichworte genannt, aber vielleicht könntest du uns das nochmal erklären.
Genau, also ein wichtiges Thema, da knüpfe ich gerade an, weil wir das jetzt schon aufgenommen haben, ist eben diese eigene ökonomische Logik dieser Arbeit. Und das Problem ist ja, dass eben genau durch diese Lücke in der Wirtschaftstheorie ja versucht wird, mit Rezepten aus der industriellen Güterproduktion auf diese Arbeit zu reagieren. Ich glaube, ein Beispiel, das wir alle kennen und uns einleuchtet, ist das, was passiert im Gesundheitswesen, oder? Also diese Arbeit im Gesundheitswesen, die kann nicht in dem Sinn rationalisiert werden, wie das eben möglich ist bei der Produktion von Autos zum Beispiel oder von Computern oder von Telefonen, weil mehr, also eigentlich eine Produktivitätssteigerung im Gesundheitswesen heißt mehr Eingriffe zu machen, mehr zu pflegen, oder? Also dann wächst diese Arbeit, aber es heißt auch gleichzeitig, wenn dieser Bereich der Arbeit wächst, dann braucht es mehr Personal, weil eben genau diese Rationalisierungslogik nicht funktioniert. Mehr Personal heißt auch immer, die Arbeit wird teurer, weil Personal ist teuer. Das ist ganz einfach. Also die größten Budgetposten im Gesundheitswesen, aber auch im Bereich der Kinderbetreuung oder im Bereich der Bildung, das sind die Löhne. Und wenn jetzt ein Kostendruck entsteht, weil ja eben, wir können ja billiger Autos produzieren, also müssen wir auch billiger Gesundheitsdienstleistungen produzieren, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann entsteht ein Kostendruck auf diese Bereiche der Arbeit und dann wird beim Personal angesetzt. Das heißt dann in der Folge, dass weniger Personen im Minimum die gleiche Arbeit oder eben sogar mehr Arbeit leisten müssen und dann ihre Arbeit auch nicht mehr in dieser Qualität ausführen können, wie sie das eigentlich müssten und sollten und auch wollten. Und das haben wir auch im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie haben wir gesehen, dass das ein riesengroßes Problem ist. Unter anderem auch, weil es dazu führt, dass ganz viele Personen nicht mehr im Gesundheitswesen arbeiten wollen, weil die Arbeitsbedingungen dermaßen schlecht sind und dermaßen auch gefährlich sind für die Personen, die Arbeit leisten, aber auch für die Personen, die Arbeit benötigen. Und dass wir dann in einer Pandemiesituation plötzlich dastehen und merken, ha, ja, wir können Beatmungsmaschinen kaufen, oder? Das können wir tatsächlich. Wir können auch Betten irgendwie auftreiben und irgendwo hinstellen. Das ist möglich, aber wir können nicht Gesundheitspersonal aus dem Hut zaubern. Und ohne Gesundheitspersonal können wir die Leute nicht behandeln. Und das ist wirklich der entscheidende Faktor und der Schlüssel auch zu verstehen. Und da mache ich jetzt wieder den Bogen zu einem wichtigen Thema von Economy Feminist. Eine ganz zentrale Frage ist, wie soll diese Arbeit in Zukunft finanziert und organisiert werden? Weil so wie es heute ist, ist es nicht gut. Und das wissen wir spätestens seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Wir haben es schon vorher gewusst, aber ich glaube, das war ein Moment, wo es in ein breiteres Bewusstsein gekommen ist. Da stimmt irgendetwas nicht. Und das ist eine zentrale Frage. Es stehen zu wenig Ressourcen zur Verfügung. Einerseits zeitliche, wir haben Zeitknappheit, aber auch finanzielle Ressourcen für diese Arbeit. Ist ein ganz zentrales Thema, genau. Und ein anderes zentrales Thema ist, über das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich dass durch das, dass diese Arbeit vorwiegend von Frauen geleistet wird, hat das sehr große Auswirkungen dann auf die Einkommen von Frauen. Wir haben festgestellt, und das ist ein Index des Statistischen Amtes der Europäischen Union, also diesen Index haben nicht wir erfunden, aber wir arbeiten mit ihm. Dieser Index heißt Gender Overall Earnings Gap, also die Einkommenslücke. Er berechnet die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen, die gesamte Einkommenslücke. Und für die Schweiz beträgt diese Lücke über 43%. Und umgerechnet auf die Einkommen heißt das, dass Frauen in der Schweiz 100 Milliarden Franken weniger Einkommen pro Jahr zur Verfügung haben als Männer. Und das, obwohl sie genau gleich viele Stunden, wenn wir eben die ganze Arbeit anschauen, wenn wir unbezahlte, unbezahlte Arbeit anschauen, arbeiten sie gleich viele Stunden, haben 100 Milliarden Franken weniger Einkommen pro Jahr. Und diese Frage ist dann, also diese Einkommenslücke ist dann natürlich wiederum eng verknüpft mit der Frage der Finanzierung und Organisation dieser Sorge- und Versorgungsarbeit. Und das ist ein weiteres Projekt auch von Economy Feminist, ausgehend von dieser Einkommenslücke zu fragen, wie müsste denn diese Arbeit anders organisiert sein, ohne dass es zu einer Ausbeutungssituation kommt von Frauen jetzt im Fall der Schweiz, aber auch von anderen unbezahlten, unter- und unbezahlten Arbeitskräften. So. Und daran sind dann ganz viele weitere Themen verknüpft. Also die Altersvorsorge ist ein Thema, das wir thematisieren und anschauen, auch bezogen auf aktuelle Reformprojekte in der Schweiz. Überlegungen zu Postwachstum ist zum Beispiel auch etwas, also wenn wir keine Wirtschaft mehr haben wollen, die wächst, weil sie mit dem Wachstum auch gar nicht weiter so bestehen kann, wie sie im Moment besteht, weil nämlich die Ressourcen dazu gar nicht zur Verfügung stehen. Was heißt denn das aus einer feministischen Perspektive? Was müsste hier bedacht werden für quasi diesen Umbau auch der Wirtschaft hin zu einer Wirtschaft, die schrumpfen sollte. Diverse Themen, die dann quasi an dieser Analyse, die ich euch jetzt vorgestellt habe, angehängt sind.
Sehr spannend. Vielen Dank für diese Auslegeordnung. Und wenn man jetzt denkt, gut, wir möchten unser Wirtschaftssystem feministischer machen oder ja, oder umkrempeln. Also viele denken vielleicht, ja, aber die Wirtschaft, so wie sie jetzt funktioniert, das ist ja, so ist es einfach. Was denkst du, was braucht es dazu, dass eben der nächste Schritt in die Richtung geht, dass unsere Wirtschaft feministischer werden kann?
Also genau, ganz konkret im Bereich der Sorge- und Versorgungswirtschaft könnte in der Schweiz extrem viel passieren. Und da bewegen wir uns weder in einer Utopie noch sonst irgendwo, sondern bei ganz, ganz realpolitischen und machbaren Maßnahmen. Und das sehen wir auch in Vergleichen mit anderen europäischen Ländern. Also die nordischen Länder werden ja auch häufig so als Referenzpunkt auch genommen, gerade auch in einem feministischen Diskurs. Und es ist tatsächlich so, dass sie, wenn wir jetzt diesen Bereich der Sorge- und Versorgungsarbeit anschauen, ganz viele Sachen anders machen wie bei uns und vor allem auch anders finanzieren als bei uns und sind trotzdem nicht irgendwie zusammengebrochen als Volkswirtschaft. Also ein Beispiel ist die ganzen sozialstaatlichen Leistungen auch, die im Zusammenhang mit Kindern stehen. Lange Elternurlaube. Schweden finanziert 2 Jahre Elternurlaub, also Erwerbsersatz bei Elternschaft zum Beispiel. Auch in der ganzen Infrastruktur. Also Kinderbetreuung ist dort Teil des Bildungsauftrags und damit völlig selbstverständlich staatlich finanziert. Elternbeiträge sind dort sehr klein. Aber auch im Bereich der Langzeitpflege zum Beispiel gibt Schweden alleine im Jahr 10 Milliarden Franken mehr aus, als das in der Schweiz der Fall ist. Also eine kleine im Sinn von machbar, realisierbar, politisch auch durchsetzbare Dinge, die verändert werden könnten und die quasi auch im Hinblick auf diese große Einkommenslücken der Frauen in der Schweiz sicher Verbesserungen bringen würden.
Jetzt haben wir ja zum ersten Mal so viele Frauen in unserem Parlament wie noch nie. Klar, die Corona-Krise war da, die hat das Parlament auf Trab gehalten und sicher auch gewisse Geschäfte wurden zurückgestellt. Aber wo hakt's, dass diese politischen Vorstöße und Veränderungen nicht weiter vorangetrieben werden von unserem Parlament, gerade jetzt in der Sorge- und Versorgungswirtschaft?
Das ist eine total gute Frage und die nehme mich auch total wunder, weil ich kann es in dem Sinn nicht verstehen. Ich kann versuchen, irgendwelche Erklärungsansätze zu finden. Ich sage immer, ja, diese Arbeit hat keine Lobby, hat keine politische Lobby, ist ein großes Problem, oder? Also gerade wenn wir auch den Vergleich machen zur Landwirtschaft, die eben volumenmäßig wirklich klein ist, oder wenn wir die Wirtschaft als Gesamtes betrachten, aber so dermaßen politische Unterstützung genießt. Also die Sorge- und Versorgungswirtschaft braucht eine politische Lobby unbedingt. Und was ich aber auch als zwingend, also jetzt wegzukommen vom Parlament, ich glaube, da müsstest du wahrscheinlich die Parlamentarierinnen fragen, weshalb das nicht höhere Priorität genießt, finde ich es ganz zentral, dass es eben politische Bewegungen gibt rund um diese Sorge- und Versorgungsarbeiterinnen, also Pflegefachpersonen, Kinderbetreuerinnen, Mütter, Hausfrauen, Hausarbeiterinnen und so weiter und so fort, die sich organisieren und Bewegung in das Ganze bringen und Forderungen aufstellen, die dann auch politisch diskutiert werden müssen.
Ein sehr wichtiger Hinweis und ich weiß auch, dass du in sicher einer Bewegung dabei bist. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht interessiert sind, sich einer solchen Bewegung anzuschließen oder sich da mal zu informieren, sozusagen, was da die Bewegungen sind, die es denn so gibt.
In der Schweiz gibt es einerseits die gewerkschaftliche Organisation in den Pflegeberufen oder auch in den Kinderbetreuungsberufen, aber auch aus den Frauenstreikgruppen, die da entstanden sind. Unter anderem, das hast du angesprochen, ich bin da Aktivistin in dieser Gruppe. Das ist die Eidgenössische Kommission Deine Mutter, eine Gruppe, die unbezahlte und bezahlte Kinderbetreuerinnen vereint, also einerseits Mütter, aber auch Tanten, Schwestern, Großmütter, wer auch immer unbezahlte Kinderbetreuung leistet und dann eben zusammenbringt mit den bezahlten Kinderbetreuerinnen, die in Kitas und Tagesschulen und Horten und so weiter arbeiten. Und ja, genau, also das basiert eigentlich auch wieder auf einer Analyse, dass unbezahlte und bezahlte Kinderbetreuung eigentlich das gleiche Problem haben, nämlich zu wenig Zeit und zu wenig Geld für ihre Arbeit. Und in der Folge dieser Analyse ist dann eben auch die Forderung der EKDM, Zeit und Geld für gute Kinderbetreuung.
Wir werden dann den Link zu dieser eidgenössischen Kommission Dini Mutter auch noch in die Shownotes und auf der Webseite verlinken, damit die interessiert sind, da Informationen finden. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Wenn sich jetzt jemand, der zuhört, noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, was würdest du denn tun, was er, sie lesen oder machen kann, um mehr über dieses Thema zu erfahren und wie man sich dann auch im Alltag für feministische Wirtschaft einsetzen kann?
Ja, genau. Also eine erste Anlaufstelle kann sicher die Homepage von Economy Feminist sein. Es hat dort, also ist auch ein Ziel von Economy Feminist, ein ganz wichtiges Ziel, dieses Wissen eben auch öffentlich zu machen und vor allem auch zugänglich zu machen. Und da gibt es einerseits viele Texte, es gibt einen Blog, wo regelmäßig Blogbeiträge publiziert werden und das ist ganz wichtig, es gibt auch immer wieder Vermittlungsangebote auf verschiedenen Ebenen und zu verschiedenen Themen, aber auch immer wieder regelmäßig eines, das Einführung in die feministische Ökonomie heißt, wo es wirklich um einen Einführungskurs geht und es gibt da auch keine Voraussetzungen in dem Sinn dafür, außer dass die Bereitschaft da sein muss, auch Texte zur Vorbereitung zu lesen, aber sonst braucht es eigentlich kein Vorwissen, da können wirklich alle, die interessiert sind, teilnehmen.
Vielen Dank und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Wir wollen ja Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr Potenzial entfalten zu können und uns interessiert, wer dich inspiriert hat bisher.
Eine ganz wichtige Inspirationsquelle für mich ist die Bewegung Lohn für Hausarbeit aus den 70er Jahren, die wirklich sehr viel inspirierende Texte geschrieben haben, auch, aber auch sehr viele total gute und wichtige Aktionen gemacht haben rund um dieses Thema als politische Strategie Lohn für Hausarbeit. Und der Ausgangspunkt, und das finde ich eine schöne Geschichte, sind die Welfare Mothers in den USA, eine Gruppe von schwarzen Frauen, häufig alleinerziehende Mütter, eben eingefordert haben, dass sie nicht bitten müssen um Sozialhilfe, sondern dass das ihr Recht ist, ihr Lohn für ihre Arbeit, für ihr Kinder aufziehen und dass auch diese soziale Hilfe an keinerlei Bedingungen geknüpft werden dürfe. Und sie waren der Ausgangspunkt dann für diese internationale Kampagne Lohn für Hausarbeit, die ich bis heute eine Inspirationsquelle finde.
Vielen Dank für diese Portion Inspiration und ich werde dann das sicher das auch noch so in den Shownotes verlinken. Liebe Anja, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für den Einblick zu Economy Feminist und die wertvolle Arbeit, die ihr schon geleistet habt und die ihr noch leisten werdet. Und wir wünschen euch ganz viel Erfolg und einfach auch Freude und viel Gehör an dem, was ihr tut.
Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst. Wir freuen uns wie immer auf dein Feedback per E-Mail auf info@womensfrei.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.